Hallo Thorsten.
Hallo Alex, grüß dich.
Wir sind wieder beieinander, sehr schön.
Wir sind jetzt bei Folge 23.
Ja. Yeah. Der Wahnsinn.
Und was ist deine Prognose? Schaffen wir es in einer oder schaffen wir es in wieder zwei Teilen?
Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube, wir müssen fast wieder zwei Folgen ansetzen dafür.
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, unserem Alter entsprechend sollten wir einfach sagen, wir lassen uns Zeit, fangen jetzt aber einfach mal an.
Genau.
Und machen nochmal vielleicht einen kurzen Rückblick, was denn sich so in den letzten Tagen, Wochen entwickelt hat.
Ja, also da wollen wir auch einfach nochmal auf unsere Webseite hinweisen. Wir haben jetzt dann den Blog hinzugefügt und werden dort alle paar Wochen immer wieder neue, schöne Themen ein wenig breiter ausrollen auch und vielleicht auch ein paar Gastautoren dazu holen. Ja. Das wäre auch nochmal der Plan. Und mal schauen, was uns da thematisch alles Schönes einfällt. Ja.
Also von daher, wir werden euch immer informieren natürlich, wenn es was Neues gibt. Schaut trotzdem einfach auch mal so einfach auf www.thelost80stapes.de rein. So, genug Eigenwerbung. Jetzt kommen wir mal wieder zu dem, weshalb ihr eigentlich hauptsächlich, denke ich mal, hört, nämlich was haben denn die Jungs damals so aufgenommen? Wir sind immer noch im Frühjahr 1987, haben jetzt aber, beziehungsweise Alex hat jetzt ganz brav das Tape gewendet. Bei uns, wie gesagt, alles noch analog, da muss Alex noch selber Hand anlegen und sind jetzt auf der zweiten Seite sozusagen, auf der B-Seite. Und ja, ich hätte fast gesagt, habe ich noch was vergessen? Die Kassette heißt logischerweise nicht anders als davor. Es ist eine TDK, auch das hat sie nicht geändert, weil auf der zweiten Seite kann schlecht was anderes sein. Und eine 90er und ich hätte vorgeschlagen,
ne? Ich drücke das Knöpfchen.
Drück mal drauf, bitte. Okay,
oh.
Drums, Bass. Und 80er Jahre sind. Lass mal eine ganz kleine Sekunde. Wobei ich glaube auch da. Nee, sie will noch nicht.
Sie fängt später an. Es ist eine Sie. Das hat man ja noch gar nicht rausgehört.
Das hat man dann, ich finde, an den Keyboards hat man das total rausgehört. An den Keyboards hat man das rausgehört.
Donna Allen war das mit A Serious. Also ein richtig funky Song, würde ich sagen. War eine geile Nummer. Also hat mir echt gut gefallen damals.
Die Nummer kam ja sogar schon 86 eigentlich raus. Hat sich dann aber in vor allem in Deutschland erst dann 87 so den Weg in die Charts gebahnt. Und da dann immerhin, ich glaube, das denken die wenigsten, bis auf Platz 16, also durchaus respektabel in anderen Ländern wie UK.
Sogar auf Platz 8, gell? Ja, richtig. USA 21, in der Schweiz auf Platz 19 und in den Niederlanden auf Platz 14.
Ja,
das haben wir jetzt zumindest mal gefunden.
Produzent war ein auch uns durchaus bekannter, nämlich der Lou Pace. Der hat nämlich auch eine Nummer oder der hat eine andere Künstlerin, also mit den Damen hat das, glaube ich, ganz gerne produzententechnisch gehabt, die Nicole und eben nicht die Nicole, die ein bisschen Frieden gemacht hat.
Genau, eine ganz andere, eine englischsprachige Nicole, Don't You Want My Love. Den Song haben vielleicht einige noch im Ohr, war auch von 1986. Ja.
Was interessant war auf dem Cover von der Single, war nicht auf allen, aber auf dem einen oder anderen gab es auch noch so einen dezenten Hinweis, wer denn Donna Allen eigentlich ist oder sein soll.
Sein soll, also praktisch so ein kleiner Untertitel, The Black Madonna. So wurde sie dann tatsächlich auch eine Zeit lang nebenher bezeichnet, aber das hat sich jetzt nicht komplett durchgesetzt unbedingt.
Ja, da hat das Marketing der Plattenfirma einfach mal gesagt, wer ist denn gerade groß angesagt? Madonna, okay. Da nehmen wir von der einen Madonna, dann einfach machen wir sie zur schwarzen Madonna. Was ganz Interessante von der Nummer, dadurch, dass sie ja dann doch ein durchaus respektabler Hit geworden ist, gab es auch ein paar Remakes.
Einmal von Strike, You Sure Do, das war im Jahr 1994, wurde auch ein ziemlich veritabler Club-Hit. Und nach dem zweiten Release, also da hat es ein bisschen gedauert, so ähnlich wie im Fall vom Original-Series mit Deutschland, Da ist es dann in England auf Platz 4 gekommen und immerhin auch nochmal Top 20 in Niederlande, Australien, Italien, Irland.
Ja, also auch nochmal durchaus erfolgreich. Das Album selber, das es dazu gab, das hieß Perfect Timing. Ja, was auch immer die Aussage soll, war allerdings in den USA das einzige Land, das sich irgendwie mit den Charts auseinandergesetzt hat und das auch nur, muss man der Fairness halber sagen, auf 133, obwohl eigentlich auch noch zwei weitere Singles dabei waren. Ne? Also es war noch Satisfied und Sweet Somebody dabei. Die waren auch durchaus erfolgreich, allerdings mehr dann in den USA R&B und Dance Charts. Das nächste Album hatte dann tatsächlich, du bist gerade mit Spulen beschäftigt, deshalb mache ich gerade so ein bisschen Monolog, oder möchtest du einsteigen für das nächste Album?
Gerne.
Dieses Heaven on Earth, da gab es nämlich auch eine ganz bekannte Single eigentlich noch raus.
Genau, ne? Das war Joy and Pain. Das fand ich auch richtig cool. Ist in England immerhin auch in die Top 10 gekommen. Und das Album hieß Heaven on Earth, 1989 rausgekommen.
Die Dame selber wurde geboren, was die meisten sind, logischerweise. Ja, oh Gott, oh Gott. Es ist noch sehr früh am Morgen scheinbar. 1958 im schönen Key West in Florida.
Oh, also ich war da noch nicht, aber ich habe gehört, du warst da schon mal.
Ich war da sogar und da bin ich relativ untergegangen, muss ich sagen. Nein, da habe ich zum ersten Mal mich mit dem Tauchsport auseinandergesetzt. War toll. Ich würde mal behaupten, der Tauchlehrer hat danach den Job wahrscheinlich an den Nagel gehängt, weil er sich gedacht hat, oh Gott, wenn alle so sind wie der, dann lassen wir das. Also ich glaube, die Geschichte können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle etwas mehr vertiefen, wie denn meine Erfahrungen unter Wasser waren.
Vor allem vertiefen.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, vertiefen. Ja. Die Donna ist aber dann gar nicht mal auf Key West, sie hat es dann woanders hingetrieben.
Ne? Ja, genau, nach Tampa ist sie, also dort ist sie dann wirklich aufgewachsen, war dann passenderweise auch Cheerleaderin für die Tampa Bay Buccaneers. Ein schönes, cooles Football-Team. Hat dann aber auch angefangen mit ihrer Gesangskarriere. Hatte erstmal zwei Gruppen, High Octane hieß die eine und Trauma die andere, wo sie gesungen hat. War dann jahrelang auch einfach als Background-Sängerin sehr viel engagiert, beispielsweise bei Gloria Estefan. Ab 86 hat sie so erst ihre Solo-Karriere vorangetrieben.
Ja. Und da sind wir ja dann auch schon bei den Songs und bei den Alben, die wir gerade erwähnt haben. 95 hat sie dann nochmal ein Lied mit auch einer nicht so ganz unbekannten Besetzung und vor allem für einen nicht ganz so unbekannten Film gemacht. Ne?
Und das war für The Specialist mit Sylvester Stallone und Sharon Stone. Ist lustig, alle SS.
Ja, ich habe mir auch gedacht, so, okay, war das, haben sie sich geschickt,
Zungenbrecher sozusagen. Genau. Und auch noch The Specialist, der Name des
Specialist,
genau.
Sylvester Stallone und Sharon Stone, okay.
Da hat sich einer was.
Ein kleiner Zungenbrecher fällt mir gerade auf,
der sich da was.
Genau.
Und das war der Song Real, den sie da beigetragen hat. Und produziert war das Ganze von John Secada und Emilio Estefan, ja. 95.
Danach hat sie dann auch wieder, oder einfach generell, hat sie dann auch wieder im Background gearbeitet, unter anderem auch nochmal für Ricky Martin und Jennifer Lopez, also auch wirklich größere Persönlichkeiten im Music-Business. Und dann gab es nochmal 2003 eine Zusammenarbeit mit dem UK-Projekt, den Soul Searchers, das war so ein bisschen im Hausbereich, was auch damals angesagt war. Und dann hat sie sich tatsächlich auch nochmal zur Show oder zum Casting gemeldet.
Ja, die war in der 5. Staffel von The Voice in den USA mit dabei. Ist auch halbwegs weit gekommen, war im Team von Adam Levine von Maroon 5. Und auch die Christina Aguilera wollte sie eigentlich dann haben, weil die war auch eine der...
die sich umgedreht hat.
Genau, die sich umgedreht hat, richtig. Sie ist dann aber leider in den Battles ausgeschieden und das war gegen die spätere Siegerin, habe ich noch recherchiert, ja.
Naja, gut, dann ist das, also, ne, also dass sie singen kann, das haben wir ja jetzt auch. Nee, wir haben es nicht gehört, aber ihr könnt es dann nochmal in den Playlisten hören.
Richtig.
Natürlich haben wir sie dann entsprechend da. Aber wir haben natürlich die Kassette vorher nochmal gehört und wissen, dass sie singen kann. Das war das, was wir zu Donna Ellen haben. Jetzt wollen wir mal schauen, wen wir denn als nächstes haben.
Mach mal.
Das ist eine Anspielung auf unser Studio hier. Dass wir in einer Box leben.
Genau, Living in a Box mit dem gleichnamigen Song Living in a Box.
Da waren sie ganz kreativ, ne?
Ja, also, ja, ja, da ist ihnen nicht so richtig viel eingefallen. Vielleicht.
Und um nochmal zu spoilern, das Album hieß auch so, also dreimal Living ja, in a Box. Stell dir mal vor, auch das, hier kommt das neue Album von Living in a Box mit... Von Living in a Box mit dem Song Living in a Box. Also als Moderator in einer Musiksendung ja. hattest du da auch nicht so richtig
nicht
Spaß.
So einfach. Und trotzdem war es die erfolgreichste. Also es war einerseits die erste Single von ihm und auch die erfolgreichste weltweit tatsächlich. Also in Deutschland Platz 4, Österreich sogar auf 1, Schweiz Platz 2, in Schweden auch die 4, UK Platz 5 und USA Platz 17.
Und es war, du hast es ja gerade gesagt, die erfolgreichste Nummer insgesamt mit der ersten Nummer schon mal. Das ist ein großer Respekt. Und es wurde dann leider auch die einzige Top 40 Nummer der Band in den USA. Ich finde die Nummer immer noch heute auch wahnsinnig modern. Die hat so einen richtig schönen, auch treibenden Bass, also wahnsinnige Dynamik. Es gab auch tatsächlich relativ zeitnah schon eine Coverversion von der Nummer von dem Bobby Womack, der auch eben, wie gesagt, 87 dann das Ganze schon rausgebracht hat und in UK zumindest nochmal auf Platz 70 damit landete.
Ja.
Also er hat sozusagen ein bisschen trittbrettfahrermäßig.
Und der Song ist manchen dann auch wieder so ein bisschen ins Ohr reingerauscht durch so ein, es war so ein kleines Revival 2013, weil Vodafone den Song für seine Fernsehwerbung genutzt hat und auch er ist auch im Videospiel GTA Nummer 5.
Ja, Nummer 6, auf das warten wir immer noch.
Genau,
ne?
Genau.
Ja. Vor allem 2013, ja gut, das ist eine andere Geschichte. Es kommt, keine Sorge. Wir sollten mal so einen kleinen Blick auf den Produzenten werfen. So auch vielleicht als kleiner Einschub in die Geschichte, der auf den Richard James Burgess, so hätte ich ihn zumindest ausgesprochen, das war nämlich einer der ersten Euromantic-Produzenten. Also hat er zum Beispiel auch zwei Alben für Spandau Ballet gemacht, Adam Ant und King. Und er war auch, da komme ich jetzt so wieder ein bisschen in meine Welt rein,
genau.
Als Musikproduzent, nenne ich es mal jetzt mal ganz großkotzig, der war auch ein relativ großer Innovator und zwar war das einer, der zum ersten Mal so digitale Samples für kommerzielle Aufnahmen, zum Beispiel bei Kate Bush oder auch Visage, Fade to Grey mit benutzt hat. Und hat dann später, da denke ich jetzt gerade so spontan an Saga, den Bau von elektronischen Schlagzeugen, nämlich das Simmons SDS-5 beispielsweise, mit vorangetrieben. Und ja, er hat noch ein paar andere Geschichten, die bei ihm eigentlich wirklich spannend zu sagen sind. Ne?
Ja, ihm wird nachgesagt, dass er den Namen oder den Begriff New Romantic eigentlich so geprägt hat. Und für die ein bisschen subkulturelle Bewegung damals, Anfang der 80er Jahre, fand er diesen Begriff einfach sehr passend und hat ihn auch wirklich nach außen transportiert. Aber nicht nur, ein weiterer Begriff, den wir eigentlich eher in die heutige Zeit fast schon versetzt hätten, den Begriff Electronic Dance Music und die Abkürzung EDM. Das hat er wirklich auch 1980 schon auf einer Plattenhülle von Landscape, European Man hieß es. Da war das mit drauf gestanden. Also viel, viel älter, als wir gedacht haben,
sozusagen. Du hast es gerade richtig gesagt. Wenn man das nämlich sich so überlegt, hätte ich jetzt auch gesagt, EDM, boah, das ist ein neues Genre, das so irgendwie die Anfang 2000er rauskam und im Pustekuchen war zu der Zeit auch schon entsprechend älter. Auf der Rückseite der von dir angesprochenen Single stand auch dann nochmal was drauf, was eben dieses Electronic Dance Music eigentlich sein soll, nämlich Computer Program to Perfection for your listening pleasures. Also das heißt, wenn ihr EDM mögt, dann wisst ihr, was das bedeutet und wofür das ist. Ja, hat eigentlich so gesehen dann gar nicht mal so klassisch mit Dance eigentlich zu tun, sondern es geht eigentlich mehr um die, ja, um das Vergnügen beim Hören durch elektronische Musik.
Ja.
Lass uns mal wieder aber zurück zu Living in the Box
kommen. Das Album hieß ja, wie gesagt, ganz genau so. Das war jetzt nicht ganz so erfolgreich wie diese Single, aber immerhin Platz 22 in Deutschland, Platz 25 in England und Platz 89 in den USA. Das ist schon ganz okay. Weitere Singles daraus, waren dann noch Scales of Justice, So the Story Goes und Love is the Art. Und So the Story Goes war dann noch die einzige Single, die auch in den USA
Charts nochmal drin war. Lass mal nochmal ein bisschen einen Blick auch auf die Band werfen. Die hat sich 1985 in Sheffield gegründet. eigentlich erst aus zwei Personen, auch immer aus dem Markus müssen wir erst sagen, wir reden ja ein bisschen Engländer. Wir, oder wie würdest du ihn
nennen? Ja,
wir,
nennen, ich würde auch sagen, ja.
Und dem Anthony Klitschklow.
Ja,
das ist immer so schwierig, ja. Ne? Dass die sich dann. Ich habe letztens übrigens kurze Exkurse so einen englischen Comedian gesehen,
ja.
Der auch genau mit dieser Thematik gespielt hat, dass man irgendwie denkt so, okay, da spricht man so aus, also müsste man das dann so aussprechen. Und in Wirklichkeit ist es halt dann wieder komplett anders. Und alle sagen, Deutsch ist eine schwere Sprache. ja, man findet sie in anderen Ländern auch. So, die zwei, also hier der Veer und Klitschklow. Und dann gab es aber eben noch den Richard Derbyshire. Und das war dann eigentlich auch der Sänger, der aber am Anfang gar nicht dabei war. Sondern irgendwie im Studio nebenbei so, ich will nicht sagen abgehangen hat, aber auch auf jeden Fall im Studio war. Könnte
man fast sagen, ja.
Und die zwei haben ihn eingeladen und haben gemeint, er soll doch entsprechend hier mal für ihre Songs als Sänger fungieren. Und das hat er dann gemacht und zwei Jahre später kam dann das Album.
Genau, also es hat noch ein bisschen gedauert, aber Zusammenarbeit hat gut funktioniert. Und dann haben sie das erste Album produziert. Das zweite Album kam 1989 raus, das hieß Gate Crashing. Darauf war Blow the House Down, wo auch lustigerweise wirklich Brian May von Queen als Gastmusiker mit drauf war.
Und lass mich raten, er hat Gitarre gespielt.
Ja, sag los, ja, okay. Und ebenfalls drauf war Room in Your Heart. Und beides waren auch in England, in ihrer Heimat, Top Ten Hits nochmal, ja.
Ja, also das Album war tatsächlich auch durchaus erfolgreich. Ich glaube, es war sogar ein bisschen höher, sogar in UK in den Charts als das Erstlingswerk.
Mhm.
1990 war dann aber irgendwie das Ganze schon wieder so ein bisschen durch. Die Band hat sich dann aufgrund künstlerischer Differenzen und auch nochmal, weil es innerhalb der Plattenfirma bei Chrysalis ein bisschen Veränderungen gab, dann aufgelöst, sodass es dann entsprechend kein drittes Album mehr gab. Der Sänger, der Derbyshire, hat aber trotzdem noch mal weitergemacht, ne?
Genau, der hat einfach solo weitergemacht und hat tatsächlich mehrere Songs auch für bekannte Künstler geschrieben. Zum Beispiel Credo für Jennifer Rush, das war 1997. Und für die Lisa Stansfield gleich mehrere Songs. Also hat sich auch wirklich als Songwriter hervorgetan.
Also das Interessante ist, er ist ja so gesehen dann in der Musik geblieben. Die beiden anderen, also vor allem der Klitschklow, er hat dann so ein bisschen was ganz anderes gemacht. Er hat nämlich eine Firma gegründet für maßgeschneiderte Beleuchtungs- und Lichtinstallationen. Also ganz, ganz, ganz was anderes. Ich meine, gut, theoretisch könnte man sagen, für die Bühne brauchst du ja sowas.
Genau. Ne?
Also für Live-Acts und
absolut,
so weiter.
Hat er
wahrscheinlich gedacht, ja, das, was wir hatten, war alles nicht so gut, mache ich besser. Und auch der andere Kollege hat tatsächlich noch hier eine gute Karriere auf die Straße.
Ja, der hat tatsächlich wirklich preisgekrönte Lern-DVDs für Kinder im Vorschulalter produziert. Aber ein bisschen Musik dann doch auch noch. Also 2015 hat er vier Songs für ABC, Lexicon of Love 2 geschrieben. Ja, und inzwischen ist Living in a Box tatsächlich auch wieder reformiert, allerdings mit neuem Sänger. 2016 erstmal mit dem Soul-Sänger Kenny Thomas. Und 2022 kam nochmal ein anderer ans Mikro, das war der Brian Chambers. Mal gucken, wie es insgesamt weitergeht mit den Jungs.
Ja, wobei jetzt hitmäßig habe ich jetzt nichts gehört mehr, aber wir live in a Box und das ist gut so.
Soll ich mal weitermachen?
Drück doch mal bitte wieder.
Hey, cool.
Da wird doch ein bisschen gesampelt.
Ja. Sehr geil.
Es ist aber nicht das Respectable.
Genau, also nicht das Marilyn Kim, sondern wir haben es hier mit Mirage zu tun und dem Jack Mix Number 2. Und Mirage, die waren tatsächlich so ein bisschen spezialisiert. Also Jack Mix von Jack Your Body, Steve Silcurly von dem Song. Das ist praktisch wirklich so eine schöne Spielart, war zwischendurch auch einfach für die Hausmusik eine ganz interessante Spielart. Und darauf waren sie ein wenig spezialisiert, die Mirage.
Ja, speziell in der Nummer, da haben wir ja eben gesagt, schon gehört, Respectable, dann Jack Your Body. Und es war noch Axel F. mit dabei, so wie Showing Out. Also es war so
auch
alles
noch mal,
irgendwie,
genau.
Aber das Rezept, du hast es ja so ein bisschen gesagt, war natürlich einfach die aktuellen Hits, die damals so in den Charts waren, einfach nochmal neu zu mischen. Und das war auch so ein bisschen das Besondere, dass die Art und Weise, wie es gemacht wurde, nicht so ein klassisches, wie soll ich sagen, war es eher so Medley,
genau.
Und jetzt ist es mehr in Richtung Mashup eigentlich gegangen.
Genau, ne? Genau.
Also das war das Neue.
Ja, ja, richtig. Das war einfach noch besser eingefügt, die einzelnen Songs ineinander. Also beim Medley ist es doch ein bisschen häufig so gewesen, dass es eher so hintereinander so ungefähr abgespielt wurde und mit einem harten Break oder so. Ja.
Dazu soll man aber vielleicht wirklich dann im Rahmen, weil das war ja sehr geprägt von den Nigel Wright, der Produzent war, der später auch unter anderem für Attack, Imagination und auch Take That produziert hat und sogar noch hier in einer ganz anderen Richtung unterwegs
war. Ja, Wahnsinn, genau. Also er war auch Co-Produzent für diverse Alben von Andrew Lloyd Webber, hat den Eröffnungssong der Olympischen Sommerspiele 92 in Barcelona, Sarah Brightman, José Carreras eben auch produziert. Also wirklich ganz, ganz große Nummern auch, ja.
Dabei war eigentlich aber sein Weg ein bisschen ein anderer, nämlich mit Mirage. Das war eben so eine britische Dance-Pop-Gruppe, die eben vor allem in den 80er Jahren aktiv war und, wie wir es gerade schon gesagt haben, sich eben auf Medley spezialisierte. Wenn man so ein bisschen den Weg von ihm zurücksieht, da muss man gleich einmal aufpassen, er hat eigentlich am Anfang Enigma gegründet, wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit dem, was Michael Cretu dann später auch gegründet hat. Lustigerweise.
Der Name war wohl wieder frei.
Dass es da gar keinen Rechtsstreit dann gab.
Genau.
Wobei wahrscheinlich unter Enigma kam dann auch nicht so viel raus. Das war so 81. Und wer sich damals noch erinnern kann, Anfang der 80er, ebenso 81, war damals Stars on 45 ganz, ganz groß. Das war so ein Act aus den Niederlanden. Und das hat er so ein bisschen als Idee genommen und hat gesagt, okay, was die Holländer können, das kann ich auch. Und hat dann Ain't No Stopping tatsächlich auch in UK Nummer 11 Hits gehabt. Und dann war so ein bisschen das Problem, dass dieser Medley war, ein bisschen wieder abgeebbt war. Mhm. Der gute Nigel aber weitergemacht hat, dann erstmal Mojo gegründet hat. Auch das gab es dann später mal im Hausbereich noch.
Ja, stimmt.
Genau. Also irgendwie hat er so sehr bekannte Namen immer gehabt. Und dann ging es eben los mit Mirage. Und da hat er mit einem George Benson Medley den ersten Erfolg gehabt.
Give Me The Night, also mit der bekannteste Song von George Benson. Das hat er nochmal neu verwurstet, in Anführungsstrichen, mit dem Sänger Leroy Osborne, der auch bei Sade mitwirkte. Dann noch ein paar andere Medleys auch, also Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang, Madonna, also alle kamen mal zu neuen Ehren.
Alles, was halt damals so angesagt war.
Genau. Ne?
Und dann waren wir so schon im Jahr 87. Und da war halt genau der Punkt, dass House Music aufkam. Ne? Und der gute Nigel hat dann eben das Potenzial erkannt und hat dann eben auch auf einer sehr großen Nummer, die in UK gerade auf Platz 1 war, aufgebaut.
Ne? Jack Your Body von dem Steve Silk-Hurley, wie ich vorhin schon sagte. Das war dann wirklich seine Jack-Mix-Serie. Die hat er wirklich 87, 88 relativ stark durchgezogen, immer wieder neue Sachen gemacht. Also es gab dann dazu eigentlich kein reguläres Album. Es waren immer Singles in Maxi-Versionen auch. War einfach so sein Style. Und er hat dann wirklich verschiedene aktuelle Hits oder auch mal ein bisschen Klassiker mit reingemixt. Also ganz cool, das hat im Clubbereich schon gut funktioniert damals.
Was wir vielleicht aber an der Stelle nochmal genau sagen sollten, ne? Also das, was vorher das sogenannte Medley war, wo eben einzelne Songs so mehr oder weniger nacheinander gespielt worden sind. In dem Fall wurde auch das alles nachgesungen. Also es war jetzt nicht, dass die da eben gesampelt hatten oder die Originalspuren verwendet haben, sondern das waren eigentlich Songs, die nachgespielt worden sind und die nacheinander folgten. Und sein neuer Ansatz, den er dann entsprechend mit Mirage und den Jack Mixes sozusagen gemacht hat, war tatsächlich eben dieses Mash-up-Ding, dass die Songs tatsächlich übereinander liegen. Also man hört eben, ne, von dem Song ein Fragment und dann parallel noch was anderes entsprechend drauf.
Ja.
Das war tatsächlich eben, du hast es gerade richtig gesagt, sie waren 87, 88 mit die erfolgreichsten oder gehörten zu den erfolgreichsten House-Acts. Und dann hat aber das ganze 88 so ein bisschen nachgelassen und schuld war so ein bisschen die Technik.
Ja, also es wurde immer einfacher für die DJs und Produzenten und die haben dann wirklich auch ganz oft Originalmaterial rausgeholt und Samples dazu gemacht und irgendwie haben es dann zu viele gemacht und ich glaube, deswegen hat er sich gesagt, okay, ich muss mal wieder ein bisschen umschwenken. Der letzte Charterfolg war die Single Latin House im Jahr 1989. Die allerletzte Single unter Mirage war dann Reach Your Dreams 1993.
Bei der würde ich mal fast behaupten, das war wahrscheinlich eine, wo er Copyrights hatte, weil ja, klingt nach einer Eigenkomposition, was jetzt nicht negativ gemeint ist, aber wahrscheinlich hat er sich am Schluss gedacht, oh, ich möchte auch noch ein bisschen Geld verdienen.
Genau, ich möchte meinen Dream reachen.
Absolut, absolut. Lass mal gucken, welchen Traum wir denn als nächstes so im Petto haben. Ich habe nicht verstanden, was da gerade gesagt wurde. Nee. Aber ich glaube, es wird auch noch ein bisschen wieder dauern. Lass noch mal eine kleine Sekunde.
Ja, ja.
Nochmal. Aber ich glaube, die meisten könnten es erahnen. Oh, jetzt geht der Donnerschlag los.
Ja.
Genau. Und jetzt spätestens, da wissen es alle.
Die Pet Shop Boys mit It's a Sin. Geiles, wahnsinnig langes Intro. Und ja, überhaupt, also der Song ist schon harter Tobak sozusagen für die Kirche.
Ja, hat aber in eigentlich nahezu allen Ländern funktioniert. Also Deutschland, Österreich, Schweiz 1, in UK Platz 1, USA Platz 9. Also von daher scheinen es die Leute positiv aufgenommen zu haben.
Ja. Ja, Neil Tennant hat da so ein bisschen so seine eigene Jugend oder Kindheit ein wenig verarbeitet, könnte man sagen. Also er war auf einem sehr konservativen, katholischen, auf einer Highschool, St. Cuthbert's hieß das Ganze. Sehr katholisch, strenge Erziehung und da wurde sehr darauf geachtet, dass man ein ehrwürdiger, braver Erdenbürger wurde sozusagen. Und da war vieles, wurde da schnell als Sünde bezeichnet, deswegen auch It's a Sin. Ja.
Gibt es nicht da so einen schönen, im Refrain gibt es auch entsprechend die Zeile dazu? Dann,
ja, ne? Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin.
Tja, also was macht man denn dann noch? Ist ja eigentlich alles schlimm, was man tut, ne?
Ja, Wahnsinn. Geil. Ja.
Ich habe auch irgendwie gehört, ich habe auch versucht, mir die Nummer da nochmal anzuhören. Also vielleicht kann da auch jemand von euch uns da nochmal aufklären, dass angeblich irgendwo in dem Song auch lateinische Wörter benutzt werden sollen.
Ja, also ganz am Ende scheinbar, aber da gibt es wahrscheinlich verschiedene Versionen. Und übersetzt heißt dieses lateinische Ende: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe.
Oh. Eieiei. Ja, da muss er, glaube ich, noch mal ein paar Mal den Absolution bekommen. Das Video war dann auch tatsächlich so ein bisschen, auch eher experimenteller. Da haben sie zum ersten Mal mit dem Derek Jarman zusammengearbeitet und der Neil Tennant wird da irgendwie bei der Inquisition gezeigt unter Arrest und auch vor allem die sieben Todessünden waren da nochmal ein ganz großes Thema. Ich muss bei dem Thema immer dann an den Film denken.
Ne? Ja, an sieben mit Brad Pitt, Kevin Spacey und Morgan Freeman. Also cooler, geiler Film. Aber welche sind denn die sieben Todsünden? Erzähl noch mal, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin jetzt nicht ganz so religiös, muss ich sagen.
Ja, ich auch nicht, also, aber wir können sie ja mal versuchen zusammenzustottern. Also ich glaube, es gibt Habsucht.
Ja, Hochmut. Kommt vor dem Fall, wissen wir doch.
Ja, genau, dann Maßlosigkeit.
Zorn, weiß ich noch, genau.
Wollust.
Oh ja.
Mhm.
Neid.
Ja, Trägheit?
Ja, ungewöhnlich.
Haben wir jetzt sieben gehabt?
Wir haben schon sieben.
Ja. Sicher? Ja, okay, gar nicht mitgezählt. Ja. Okay. Also falls wir einen vergessen haben, auch dann sagt uns Bescheid. Der Film ist großartig, finde ich. Also auch so die Atmosphäre und vor allem ist nicht der Film, wo es dauernd regnet. Irgendwie habe ich das Gefühl, in dem Film regnet es irgendwie andauernd.
Die Strafe für die ganzen Sünden.
Ja, das kann natürlich sein. Würde ich mir tatsächlich mal wieder angucken. Das Dumme ist nur, wenn man das Ende weiß, wir werden es jetzt nicht sagen, für die es noch nicht gesehen haben, ist der Gag so ein bisschen weg. aber trotzdem. Pst. Nein, ist ein toller Film. Ich finde den wirklich großartig. Also von daher schaut ihn gerne nochmal an. Feiert
außerdem das 30-jährige Jubiläum dieses Jahr. Genau. 95 rausgekommen.
Ja, stimmt, 95.
Ja.
Ja. Ah. Ja, komm, dann muss man sich nochmal anschauen. Ja, also von daher schaut euch 7 an. Wir haben über die guten Jungs von Pet Shop Boys übrigens schon mal gesprochen. Ne?
Ja,
falls
stimmt.
Ihr irgendwie da denkt so, hä, Pet Shop Boys, hat man das nicht schon mal?
Ja, ja.
Ja, das war einmal in Folge 8. Da haben wir mit What I Have Done to Deserve This und This, oh Gott, meine Aussprache, ganz schrecklich, und Opportunities in Folge 14, Teil 1 gesprochen. Das heißt, da haben wir schon mal ganz kurz erwähnt, dass das Ganze, oder beziehungsweise, dass es das Album Actually gab, das war das zweite Album von den Herren, das kam im September 87 raus, war in Deutschland sehr erfolgreich, auf Platz 2 mit Platin, auch in den anderen Ländern, UK zum Beispiel auch Doppelplatin, USA 25, und hatte eben 4 Top-10-Singles in Deutschland und in England, eben mit It's a Sin, dann eben die Nummer, über die wir gesprochen haben, mit Dusty Springfield, die What Have I Done to Deserve This? Und dann gab es noch 2 andere Nummern, ja, die auch sehr erfolgreich waren.
Das waren noch Rent und Heart.
War ein bisschen kürzer, leichter auszusprechen.
Ja, danke fürs Überlassen.
Ja, super. Ich stotter mir einen ab hier und du machst dir mal Rent,
ja. Heart. Und Heart kam erst im März 88 raus, aber da hat es dann noch ein bisschen gedauert. Nach Always on My Mind, das bereits aus dem nächsten Album, Introspective,
war. Ja, das war eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht gab es irgendeinen Grund, warum Always on My Mind dann, weiß nicht, ist ja eigentlich eine Elvis-Nummer. Ne?
Ja,
ob irgendwas mit Elvis war, warum man gesagt hat, egal. Auf jeden Fall, war ein wirklich sehr erfolgreiches Album. Vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt Folge 8 und 14 1 nicht ganz mehr in Erinnerung haben oder noch nicht gehört haben sollten.
Soll vorkommen.
Darf aber nicht vorkommen. Also wir helfen euch mal ganz kurz. Ein paar Punkte zu den Pet Shop Boys, auch mit einer neuen Information, die wir nochmal reingeben wollen. Also gegründet wurden sie 81, ne? Neil Tennant und Chris Lowe, und die haben sich eben, ich glaube, den Witz hast du es eine Mal auch gebracht, nicht in einem Zoogeschäft kennengelernt.
Es war ein Hi-Fi-Geschäft.
Richtig, und es war halt West End Girls, mit dem sie dann so richtig durchgestartet sind. Aber du zu West End Girls gibt es eine Geschichte, die vielleicht jetzt, die wir damals noch nicht erzählt haben.
Ja, genau. Also es war wirklich so, es gab einfach 2 Versionen. Und wir hatten auch von unterschiedlichen VÖ-Daten gesprochen. Das war einmal April 84 und einmal Oktober 85. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden das vielleicht sogar bemerkt haben. Es hängt damit zusammen, dass die erste Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit dem Bobby Orlando.
Den kennen wir auch noch hier aus der ganzen High-Energy-Zeit mit Wein und Flirts und wie sie da alle hießen.
Dementsprechend wurde das auch ein großer Club-Hit, aber nicht so ein großer kommerzieller Erfolg. Sie haben sich dann zerstritten auch mit dem Orlando, wechselten zur EMI, und dann gab es einfach eine neue Produktion mit dem Stephen Haag. Die wurde dann zum Welthit und ist erst im Oktober 85 rausgekommen.
Seit 86 hatten dann die Pet Shop Boys über 42 Top 30 Singles in den britischen Charts, davon 22 Top 10 Hits und 4-mal eine Nummer 1, und haben tatsächlich fleißigerweise 2024 im April Nonetheless nochmal ein Album rausgebracht. Also die zwei Herren sind weiter unter Strom, sozusagen.
Auf jeden Fall.
Wollen wir mal gucken, ob wir noch Strom haben für die nächste Nummer?
Machen wir.
Hey, da wissen wir doch mal ausnahmsweise
sofort
direkt,
wie die Nummer heißt. Vollgas rein. Ich habe ein wenig zu weit gespult, Entschuldigung.
Du hast perfekt gespult. Wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, ey, bitte immer so.
Immer so. So einen verspulten Alex.
So einen verspulten Alex wollen wir mal haben. Richtig.
Großartig. Den Titel hat man schon rausgehört. Who's That Girl von Madonna. Veröffentlicht Ende Juni 1987. War ein ganz großer Hit, muss man schon sagen.
Ja, absolut.
Also Deutschland Platz 2, Österreich 4, Schweiz auch 2 und vor allem UK und USA Number 1.
Naja, und das war nicht alles, ne? Da gab es ja noch ein paar andere Länder, wo sie auch entsprechend Platz 1 war.
Ja, Belgien, Kanada, Dänemark, Italien, Niederlande, Portugal, Irland.
Und es war der erfolgreichste Jahreshit 1987 in Italien. Also die Italiener haben so richtig die Nummer abgefeiert. Und es war auch tatsächlich Madonnas sechster Nummer 1 in den amerikanischen Billboard Hot 100. Also auch eine Leistung, die nicht so ganz ohne ist. Ne? Also da gibt es nicht so viele Nachahmerinnen. Und wer sich denkt, warte mal, who's that girl? Da gab es doch noch irgendwie was. Ja. Was war denn das? Ja, ihr habt recht.
Einen Film gab es, der ganz genauso auch hieß. Damit kam Madonna allerdings nicht auf Platz 1 der Kinocharts, muss man sagen.
Nein, da hat sie ihre schlechten Kritiken leider auch das erstmal fortgesetzt.
Sie spielte die Hauptrolle in dem gleichnamigen Film, aber ja, hat eher maue Kritiken dafür eingesammelt. Trotzdem, die Songs sind wirklich eine bleibende Erinnerung, die damit entstanden sind. Sie hat also wirklich damals den Songschreiber, den Patrick Leonard, erstmal beauftragt, er solle doch bitte eine Uptempo, so einen poppigen Song für den Soundtrack produzieren.
Hat er ja gemacht.
Ne? Genau, hat er dann auch gemacht und hat insgesamt sogar bei 5 Alben mit ihr zusammengearbeitet, von 86 bis 98 und war sowieso ein gefragter Mann.
Hat also auch die Liste ist großartig, ne?
Genau.
Also, mit wem er da zusammengearbeitet
Pink hat. Floyd, Elton John, Brian Ferry, Leonard Cohen zusammengearbeitet. Und noch ein paar mehr. Also wir wollten jetzt gar nicht alle aufzählen, ja.
Wir sollten vielleicht mal auch noch ganz kurz zu dem Thema, du hast gerade schon gesagt, hier Nikki Finn, die eben von Madonna gespielt wurde. Die Story ist, also sagen wir so, der Film, es gab schon, ich will nicht sagen Gründe, ne? Also warum der Film vielleicht, möchte man jetzt fast Madonna in Schutz nehmen, vielleicht lag es gar nicht nur an Madonna.
Das war das Drehbuch. Ne?
Also hier, ich weiß nicht, wer ihn geguckt hat. Also ich gebe zu, ich habe ihn nicht geguckt. Ich musste mir die Story tatsächlich jetzt ein bisschen anlesen.
Ja, ja.
Dass eben die Nikki Finn, also die Hauptdarstellerin, fälschlicherweise des Mordes bezichtigt wurde. Gut, ich glaube, so einen Plot habe ich schon immer mal öfters gesehen, ist jetzt auch nicht total neu. Und dann ist sie freigelassen worden und hat einen Mann getroffen. Auch das ist nicht total neu. Und auch das war nicht neu. Der hilft ihr dann, den Schuldigen zu finden. Und Überraschung, die zwei haben sich dann entsprechend ineinander verliebt. Also wer jetzt noch Bock hat, den Film zu gucken, weil vielleicht passiert ja doch noch was ganz Spannendes. Das habe ich jetzt dann nämlich weiter recherchiert. ja, auf jeden Fall hat das leider Gottes bei Madonna so ein bisschen dazu geführt, dass sie jetzt eben, wie gesagt, die zweite goldene Himbeere in Folge. Sie hatte davor nämlich auch schon hier einen Film 86 gemacht, Shanghai Surprise.
Richtig.
Hat dann auch ein bisschen kämpfen müssen, um dann überhaupt die Rolle zu kriegen. Hat dann versucht, ihren damaligen Freund, den James Foley, für die Regie vorzuschlagen.
Vetternwirtschaft.
Ja, ich wollte gerade sagen, Compliance, aber egal. Es war ja bei Warner und ich meine, dass Madonna auch bei Warner, also Music, unter Vertrag war. Vielleicht hatte sie dann doch eine gewisse Marktposition, dass man gesagt hat, vielleicht nicht der dümmste Weg. Aber das ist jetzt eine Beschuldigung, die ich nicht beweisen kann. Auf jeden Fall hat Madonna gesagt, der Film, der sollte ursprünglich Slammer heißen. Nein, wir benennen ihn um, weil mein Song heißt
Who's That Girl? Und daraus wurde dann auch der Filmtitel. Also da hat sie sich wirklich locker durchgesetzt. Da haben auch hat auch das Filmteam dann nichts dagegen gehabt.
Ja, ja, wobei also, ne, bei Slammer hätte ich mir jetzt auch nichts vorstellen können. Und
genau.
Eigentlich ist es jetzt auch nicht so blöd zu sagen, okay, die Nummer war ja super erfolgreich.
Eben.
Kann man den Film auch so nennen. Aber du hattest es, glaube ich, schon gesagt, der Film selber hat nicht ganz die Produktionskosten eingespielt.
Nee. Also das Budget war dafür knapp 20 Millionen Dollar. Aber er hat nur 7 Millionen eingespielt. Ja, so richtig gut hat es eben nicht funktioniert. Du hattest schon von der goldenen Himbeere gesprochen. Ja, ein Preis, den niemand haben will. Madonna hat ihn gleich zweimal abgeräumt sozusagen. Aber es hielt sie nicht davon ab, weitere Filme zu machen. Also sie hat ja dann auch wirklich Evita, die Rolle der Eva Peron eben auch gespielt. Und bei James Bond.
Sie eine der Bösewichte.
Genau, Stirb an einem anderen Tag. Da war sie auch mit dabei. Also,
da hat sie doch irgendwie, was war das, Fechten und so.
Ja, irgendwie so, ja. Ja.
Ich würde mich interessieren, ob sie das selbst gemacht hat oder ob sie da gedoubelt wurde. Aber egal. Wir wollen nochmal zum Song zurückkommen, weil der Song war dann tatsächlich eben aufgrund seines Erfolges, wir haben ja gesagt, wo er überall Nummer 1 war, wurde er auch tatsächlich für den Golden Globe 88 als bester Filmsong nominiert. Mhm. Problem war nur, es gab noch einen anderen Film, ja, der auch tatsächlich, muss man leider sagen, erfolgreicher war. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, sondern tatsächlich faktisch, objektiv erfolgreicher.
Time of My Life aus dem Dirty Dancing Soundtrack. Allen uns wohl bekannt, würde ich sagen.
Was aber dafür, und da hätte vielleicht die Filmfirma sagen sollen, hey, dann lass uns doch gemeinsam das ein bisschen teilen. Die Welttour, die sie dann letztendlich um das Ganze rum gestrickt hat, die war mit irgendwie 25 Millionen Dollar Umsatz und über 1,5 Millionen Zuschauern sogar tatsächlich die erfolgreichste ihrer 80er-Touren.
Wahnsinn, ja.
Und es muss gerade, also es gab einige Stadien, die richtig voll ausverkauft waren.
Ne? Frankfurter Waldstadion, 60.000 Leute. Wembley war dreimal ausverkauft und das ist ja wirklich eines der größten Stadien in Europa. In Paris auch 120.000 Zuschauer. Also da war sie schon auf einem ziemlichen Höhepunkt ihrer Karriere und das war die erfolgreichste Tour von ihr in den 80er Jahren.
Genau, ja, richtig. Das Album selber hat auch durchaus gut funktioniert. Es war sogar in Deutschland auf Platz 1. Also von daher Respekt. USA auch Platz 4. Hat auch in diversen Ländern Platin gemacht, inklusive Hongkong. Also das sollte man nicht vergessen. Und hatte 4 Madonna-Songs entsprechend drauf.
Also neben Who's That Girl eben noch Causing a Commotion, The Look of Love und Can't Stop. Causing a Commotion wurde auch nochmal als Single extra ausgekoppelt, hat in den USA immerhin auch nochmal Platz 2 geschafft, in Deutschland Platz 14. Ebenso The Look of Love, Platz 34 in Deutschland.
Da musste ich mir tatsächlich die Nummer nochmal anhören. Mhm. Hatte ich jetzt so offen gesagt nicht mehr ganz im Kopf.
Ja.
Hat auch jetzt nicht so die mega Aha-Erlebnisse hervorgerufen. Aber liegt vielleicht daran, ich war halt nicht im Film. Ne? Das ist halt sträflich.
Ja. Ansonsten waren aber auch noch andere Künstler drauf auf dem Original Soundtrack. Das war Club Nouveau mit Step by Step und Skritti Politti mit Best Thing Ever.
Jetzt werden einige denken, Moment mal, die Jungs, die haben doch schon mal über Madonna gesprochen. Was war denn das? Da war sie noch die Jungfrau.
Like a Virgin, genau. Das war in Folge 19, also noch gar nicht so lange her. Und da haben wir einfach auch so ein bisschen über ihre Karriere gesprochen, dass sie ja wirklich italienische Vorfahren hat und dass die Mutter tatsächlich Madonna mit Vornamen hieß. Also sehr passend der Künstlername gewählt. Das Debütalbum hieß dann ja auch Madonna im Juli 83. Mit Holiday hat sie ihren internationalen Durchbruch geschafft, genau.
Und hat, was man auch wirklich noch weiß, und es ist auch irgendwo sehr stark im Bereich Mode viel geprägt. Ne? Also so, was Madonna anhatte, war dann tatsächlich immer so eigentlich das Ding. Ne? Ob das jetzt Kruzifixe waren oder bauchfreie Tops oder Lederarmbänder und sonst was, das war damals ja, dann auch.
Spitzer BH, an den kann ich mich auch noch so erinnern.
Ach, guck Wahnsinn. An sowas. Ne? Schau, ich erinnere mich an Kruzifixe, du an den BH. Gut, dann wollen wir mal so stehen lassen. Nein, aber insgesamt, ne, sie ist eine wirklich der erfolgreichsten, das haben wir ja nicht umsonst, Queen of Pop. Wir hatten da vorher noch The Black Madonna. Die haben sich dann schon eben gedacht, wenn wir auch nur 10% von der anderen Madonna abkriegen, dann haben wir sehr viel Geld gemacht. Und weil Madonna hat über 400 Millionen Tonträger verkauft und ist auf Platz 4 der weltweit erfolgreichsten Interpreten der Musikgeschichte. Ja, da muss man einfach mal das, was wir jetzt gerade nicht aufhaben, den Kopfhörer ziehen und sagen Respekt. Und ich guck mal ganz kurz, wie die Zeit uns so einholt oder auch nicht.
Ja.
Ach. Ich hätte gesagt, Otto Walkes, einen habe ich noch.
Hau mal noch einen raus, oder?
Ja, komm, hau noch mal einen raus.
Machen wir.
Zugabe. Und was für eine.
Ja. Geil. Geil. Länger nicht mehr gehört.
Hey, wir haben sogar mal die Vocals drin.
Genau. Jetzt habe ich sie abgebrochen.
Das ist sozusagen der Aha-Effekt, den wir jetzt gerade hatten.
Von Aha, The Living Daylights. Und auch sie haben sich einmal in die Filmbranche eingebracht, sozusagen.
Ja, wir hatten ja gerade schon bei Madonna, dass sie mitgemacht hat.
Genau. Und Aha, wieder mal James Bond. Es ist Wahnsinn, ja. In dem Fall für den gleichnamigen Film, The Living Daylights. Und sie waren damit nach Duran Duran der zweite große Pop-Act, der wirklich einen Beitrag für die Reihe der James-Bond-Filme dann auch geleistet hat.
Und als ob sich der Kreis nochmal schließt, weil wir haben noch die Pet Shop Boys auch davor gehabt. Denn auch die Pet Shop Boys, also es ist echt Wahnsinn, die Pet Shop Boys wurden eigentlich zuerst sogar gefragt, ob sie nicht Bock hätten. Und die hatten eigentlich sogar richtig Bock. Nur das Problem war, die wollten den ganzen Soundtrack schreiben. Und das hat wiederum der gute Herr Barry nicht
genau,
so gut
gefunden. John Barry, berühmter Filmkomponist, auch mit 5 Oscars ausgezeichnet, der wollte sich das nicht nehmen lassen, den Titelsong gerne an jemand anderen vergeben, aber ansonsten wollte er den Großteil der Kompositionen schon selber machen. Und auch den Titelsong im Fall von Aha hat er gemeinsam zusammen mit dem Paul Wachtard, dem Gitarristen.
Sprichst du eigentlich auch Norwegisch?
Nein, nicht wirklich.
Klingt aber fast so.
Zusammen komponiert, also auch da seine Finger im Spiel gehabt, sagen wir es mal so. Ja.
Wer aber den potenziellen Song von Pet Shop Boys hören möchte, jetzt darf ich wieder so ein scheiß langes Lied nehmen. Das heißt wieder nicht, es war nämlich nicht Hard oder irgendwie Rent oder sowas, sondern der Song hieß This Must Be the Place I Waited Years to Leave. Und ist auf dem Album von 1990 Behavior drauf.
Also das kann man sich nicht anhören. Umsonst geschrieben sozusagen.
Ja, sie haben es nicht umsonst geschrieben. Was ich allerdings bei dem Song so ein bisschen vermisse, was man ja bei den ganzen großen Titelsongs eigentlich dabei hat, sind so diese klassischen Bond-Harmonien. Die sind in dem Song jetzt für mich nicht so hörbar gewesen. Wahrscheinlich, weil der gute Herr Barry da nicht mitgeschrieben hat oder nochmal seine Hand eingelegt hat.
Ja.
Aber es ist eine schöne Nummer, die man durchaus sich hören kann. Und mit dem Hintergrundwissen, das ihr jetzt habt, hört ihr sie bestimmt
immer
ganz anders.
Was man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, weil wir in Deutschland, wir haben immer so die deutschen Titel im Kopf. Und The Living Daylights war bei uns der Hauch des Todes. Und ein neuer James-Bond-Darsteller war damals am Werk, das war der Timothy Dalton. Der hat dann noch bei License to Kill auch nochmal den 007 dargestellt, aber dann wurde er auch schon wieder abgelöst.
Ja, es war auch, mein Gott, das ist ja sowieso immer so ein bisschen subjektiv, ne? Der hatte ja auch dann, was ich noch so erinnere, dass man mit Timothy Dalton so ein bisschen den, ja, wie soll ich sagen, angreifbaren und irgendwie dann auch menschlicheren James Bond haben wollte, der auch so ein bisschen, ja, brutaler war als die Vorgänger. Die anderen waren jetzt, also gerade Roger Moore und Sean Connery waren so ein bisschen Gentleman und irgendwie, ne? Ja. Und er war so ein bisschen, ich will nicht sagen hemdsärmeliger, aber, vielleicht, ich weiß gar nicht, Martini hat er trotzdem getrunken, aber
das gehört dazu.
Nicht im Anzug.
Steht so im Drehbuch.
Genau, ein Martini muss sein. Was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, die Nummer war in den Charts auch durchaus erfolgreich.
Stimmt.
Ne? Also wir haben eine Top-10-Single in Deutschland gehabt auf Platz 8, in England auf Platz 5. Interessanterweise in den USA nicht, weil vielleicht auch James Bond einfach nicht so das Thema dort ist. Dafür aber ja in Norwegen.
In ihrer Heimat natürlich Platz 1. Wie soll es anders sein? Ja.
Erschienen ist das Ganze dann auf 2 Alben. Auch das ist nicht ganz neu. Wir haben einmal natürlich ist es auf dem Soundtrack erschienen.
Genau.
Da gab es, du hast es ja gerade schon gesagt, der gute Herr John Barry hat sich eigentlich nicht nehmen lassen, den ganzen Score zu schreiben.
Ja.
Bis auf dann eben 3 Lieder. Und da gab es dann noch eine andere Band,
die
da zweimal sogar vertreten
Coole Band, die Pretenders. Die haben gleich 2 Songs nochmal beigesteuert. Where Has Everybody Gone und If There Was a Man.
Und das war auch ein Novum, denn es war so, dass Aha den Titelsong hatten. Also das heißt, am Anfang war entsprechend die Nummer zu hören und am Ende war dann die Nummer von den Pretenders zu hören. Also das war so ein bisschen was Neues, was die Herren und Damen sich da so ausgedacht haben.
Aha hat den Song dann auch nochmal aufs eigene Album gepackt, Stay on These Roads im Jahr 88. Also in einer längeren Version haben sie es da dann wirklich nochmal re-released. Ja. Da waren auch nochmal, also der Titelsong Stay on These Roads, The Blood That Moves, The Body und Touchy als weitere Singles.
Lass uns auch in dem Zusammenhang auch gerne mal über die Band ein bisschen sprechen. Ne? Also die Band aus Norwegen, das haben wir jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt, hat sich im Herbst 82 gegründet. Und da du ja so Norwegisch sprichst, ja, kannst du auch gerne den Namen übernehmen.
Ja, der Paul, also Paul praktisch Vagtar, Gitarrist und Songwriter. Dann gab es den Magne Fudoholmen, der hat auch an der Gitarre gewirkt. Und ansonsten
Keyboard.
Ja. Und am bekanntesten geworden ist Morten Harket als Sänger.
Der, und Mädchenschwarm.
Und Mädchenschwarm, ja, muss man schon sagen. Ja, und die haben auch überlegt, ja, was machen, wie nennen wir uns denn eigentlich? Und das war dann wirklich auch so ein bisschen so ein ganz anfänglicher Liedentwurf der Band. Der Morten Harket hat das auf einem Zettel gesehen im Studio oder in einem Notizbuch, glaube ich, war es vom Paul Vagtar. Und da stand eben Aha so drauf, so als Namens, also nicht unbedingt als Namensidee, aber einfach so als Kommentar praktisch ein bisschen auch, ja.
Aber es ist ja auch so ein internationaler Ausdruck für, positive Erkenntnis, so irgendwie, der Aha-Effekt, ne, hatten wir, glaube ich, am Anfang sogar gesagt. Und es hat auch den großen Vorteil, dass das Ganze relativ kurz und, also eigentlich kapiert man das auch relativ schnell, ne?
Richtig, du sagst es. Und ein bisschen ungewöhnlich auch noch. Also es hat sich gut geeignet, einfach so als Name.
Ja, durchgestartet sind sie dann im Sommer 85 mit der, ja, also inzwischen wirklich, wer kennt sie nicht? Take on Me. Also ja. Das ist wirklich auf jeder 80er Party oder Sache entsprechend zu hören. Und es waren aber auch interessanterweise auch bei Take On Me. Es war jetzt nicht so einmal raus und schon alles erfolgreich.
Nee, ja, das ist öfter so. Also man merkt es auch in diesem Fall war es eben so, dass sie mehrere Anläufe nehmen mussten praktisch. Die erste Version war schon vom Frühjahr 84. Die wurde tatsächlich nur 300 Mal verkauft.
Hat aber in Norwegen zu Platz 3 in den Singlecharts gereicht. Ne?
Wie auch immer.
Aber ja gut, weltweit, da wurde sie nur dreimal
verkauft. Ja, genau, genau.
In Norwegen natürlich
wahrscheinlich öfters.
Ja,
richtig. Und das Video hat tatsächlich so ein bisschen auch nochmal das Ganze angeheizt. Also das war ja dieses sehr comicartige, also ganz toll gemachte Video. Und das hat sicherlich geholfen, dass dann wirklich 85 das gezündet hat.
Das Ganze. Das war auch wirklich outstanding, ne? Wenn man berücksichtigt, dass wir reden ja vom Jahr 85, da gab es ja noch nicht irgendwie große Computer und KIs und sonst wie was, die jetzt heute auf Knopfdruck das alles einfach mal so animieren könnten. Da musste man wirklich noch richtig Handarbeit ranlegen. Das war schon wirklich, ich möchte auch nicht wissen, wie lange, das werden wir bestimmt mal haben. Irgendwo werden wir über Take On Me bestimmt nochmal sprechen, weil wir den Song haben.
Ja.
Dann werden wir darüber nochmal im Detail eingehen. Es gab danach noch eine Single, die ich persönlich vor allem eigentlich sehr schön fand, The Sun Always Shines on TV, die auch nochmal sehr erfolgreich war. Auch wenn sie ein bisschen die Kritik, das ist doch Bubblegum Pop dann abbekommen hat. Ne?
Ja, nein, aber trotzdem ganz tolle Musiker. Klar, manchmal war es so ein bisschen zum Nebenherhören, aber wenn man wirklich die Songs mal ganz genau intensiv hört, dann merkt man schon, was da dahinter steckt. Ja.
Na, also ich finde schon, also gerade die ersten und auch dann die etwas späteren Alben habe ich schon eigentlich gerne gehört. Ich habe Aha auch mal live gesehen. Und was man ihnen einfach wirklich nicht abstreiten kann, wenn die dann mal einfach nur so ihre Hits spielen, können die allein davon ein ganzes Konzert über 2 Stunden irgendwie entsprechend füllen.
Ja.
Und das muss man wirklich denen echt lassen. Das haben sie auch alles selbst geschrieben. Also nicht, wie es andere machen, die haben da ihre Songwriter in der Hinterhand, sondern da hat der gute Paul dann entsprechend einfach wirklich ein großes kompositorisches Händchen einfach bewiesen.
Gehen wir mal kurz noch auf die Alben ein.
Ja.
Also 85, das Debütalbum war Hunting High and Low. Danach folgte Scoundrel Days im Herbst 86, war auch ziemlich erfolgreich. Dann 88, das hatten wir schon,
Stay on These Roads.
Und 90 dann East of the Sun, West of the Moon.
Dann ist es um 92 eigentlich ein bisschen, nicht stiller geworden, aber die Erfolge, die sie davor hatten, konnten sie jetzt nicht mehr ganz so halten. Das heißt, die einzelnen Mitglieder haben sich so ein bisschen in Richtung Soundtrack oder hier der Vagtar mit neuer Band Savoy, die zusammen mit seiner Frau betrieben hat. Und der gute Morten hat auch entsprechend Soloalben veröffentlicht. Also das heißt, sie sind so ein bisschen auseinandergegangen, haben dann aber was Schönes, denke ich und finde ich persönlich, dass die sich 98 bei einem Nobelpreis, bei einer Nobelpreisverleihung so ein bisschen, reunited haben.
Ja, sehr positiv. und vor allem ein schöner Anlass bei der Nobelpreisverleihung, das auch noch ein bisschen musikalisch zu untermalen. Danach haben sie sich gesagt, ja, boah, eigentlich verstehen wir uns ja doch wieder ganz gut. Lass uns doch ein bisschen weitermachen. Also sie haben dann wirklich 2000 auch ein neues Album rausgebracht, Minor Earth, Major Sky. Das war vor allem bei uns in Deutschland war das ein sehr erfolgreiches Comeback.
Platz 1.
Nummer 1, ganz genau.
Ich weiß auch warum, aber ich weiß nicht, ob das zu sehr Insights sind. Nein, also es ist nicht Schlimmes, nein. Es war damals, also gerade diese Zeit, da gab es, hat man die ganzen TV-Kooperationen oder TV-Joint-Venture entdeckt. Und das war zum Beispiel eins dieser Themen, dass du einfach sehr stark auf einem bestimmten Sender die Werbung dafür gesehen hast. Und wie gesagt, ein Joint Venture sagt ja das Ganze schon, ne? Jeder verdient dann auch am Kuchen. Und das hat in dem Fall ja auch super funktioniert. Du konntest dann, und TV war zu der damaligen Zeit ja auch noch einer der wichtigen Säulen. Heute ist es hat sich ein bisschen gewandert.
Du sagst es,
Online-Werbung war noch nicht so das Thema. Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und auch das Album danach, ne, das 2002 kam, das Lifelines, war auch vor allem wieder in Deutschland auf Platz 1.
Ja, viele Fans in Deutschland, das merkt man auf jeden Fall. 2010 kam dann noch zum 25-jährigen Jubiläum das Best-of-Album 25 raus. Dann haben sie sich erstmal wieder aufgelöst. Dann zum 30-Jährigen, also immer, wenn irgendwelche Jubiläen gefeiert werden,
ist ja nicht unclever, ne?
Wieder zusammengefunden und insgesamt das letzte Album, was wir bis dato von AHA kennen, ist vom Jahr 2022, True North.
Ja, da haben sie wahrscheinlich
mal schauen, was noch so kommt.
Ich denke mal, wollte gerade sagen, was haben sie? Sie haben sich 82 gegründet. Was wären dann so die nächste Simon 2027?
Dann haben sie
27.
Ja, ne? Ja,
müsste dann
ja,
nochmal
ja.
Dann das große.
Schauen wir mal.
Wir können ja das mal auf in Tresor legen, die Mutmaßung, dass da nochmal was passiert. Ich hätte jetzt thematisch gesagt und auch so einen Blick auf die Uhren, damit wir nicht hier wieder überziehen, weil die Kassette ist noch nicht zu Ende.
Ja.
Wir sind jetzt auch bei Song 6 und es sind, auch wenn man es auf der Kassette dann so gar nicht sieht, es sind insgesamt 13 Songs.
Ja.
Das heißt, da sind noch zwei, die man auf der Vorderseite nicht sieht, die sind auf der Rückseite nur. Das heißt, ich hätte vorgeschlagen, wir machen jetzt hier mal einen Cliffhanger, ein Cut, wie man so schön sagt.
Have a break, have a KitKat.
Das haben wir schon mal gesagt. Und bis jetzt hat uns noch keiner hier KitKats zugeschickt.
Nee, stimmt.
Deshalb prangere ich das mal an. Und hätte gesagt, ja, ihr wisst, dass ihr uns auf der Webseite, auf den Socials immer folgen dürft. Ihr dürft uns auch, ihr habt dann ja auch sogar einen Kontakt, wo ihr uns sogar theoretisch per Mail erreichen könntet,
wenn
ihr auf der Website
nutzt das. Also auch einfach mal erzählen, was ihr noch dazu wisst zu einzelnen Songs und Bands.
Ja, teilweise funktioniert es ja auch schon, ne? Also dass
auch
uns Leute schreiben, hey, ich habe das und das noch entdeckt. Also von daher finden wir das schön. Danke dafür und so sollten wir einfach gerne weitermachen. Und wir machen dann auch bald weiter mit dem Teil 2 von Folge 23.
So machen wir es. Bye, bye.
Macht's gut. Tschüss.